Maya. Die Maya sind ein indigenes Volk bzw. eine Gruppe indigener Völker in Mittelamerika, die insbesondere aufgrund der von ihnen im Präkolumbischen Mesoamerika gegründeten Reiche und ihrer hochentwickelten Kultur bekannt sind. Hintergrund: In ihrer Blütezeit stellten die Maya eine mächtige Hochkultur dar. Man spricht zumeist von einer Maya-Kultur, tatsächlich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Fundstellen aus der Vergangenheit, doch stehen hinter dieser Kultur verschiedene Völker mit miteinander mehr oder weniger eng verwandten Maya-Sprachen. Nicht nur wegen der räumlichen Gegebenheiten unterscheidet man traditionell zwischen Hochland-Maya in Chiapas und Guatemala und Tiefland-Maya auf der Halbinsel Yucatán. Im Lauf der Geschichte lässt sich eine Verlagerung der kulturellen Zentren vom Hochland ins Tiefland und dann in den Norden der Halbinsel Yucatán, zum Beispiel Chichen Itza, beobachten. Zur Zeit der Ankunft der Spanier Ende des 15. Jahrhunderts lagen die meisten Zentren der nachklassischen Maya-Kultur im Norden von Yucatán, während das zentrale Tiefland nur noch dünn besiedelt war. Im südwestlichen Hochland existierten zu diesem Zeitpunkt recht eigenständige Maya-Kulturen, beispielsweise die Kultur der Quiche, der Kekkikel, der Mem oder der Pocomam. Im Gegensatz zu vielen anderen indigenen Völkern existieren die Maya noch heute und leben im mexikanischen Teil von Yucatán, in Chiapas und in Tabasco, sowie in Belize und Guatemala, ferner auch in El Salvador und Honduras. Berühmt sind die Maya für den Anbau von Mais, ihre Mathematik und für ihren hochentwickelten Kalender, geschrieben in Maya-Schrift. Die mittlerweile weitgehend entzifferte Schrift war bis zur Ankunft der Spanier das einzige bekannte vollentwickelte Schriftmedium in Amerika. Kunsthandwerk, Bearbeitung von Stein, Keramik, Holz, Textilien und Malerei waren hochentwickelt, Metallverarbeitung, Gold, Silber, Kupfer, spielte erst spät und fast nur für rituelle Zwecke eine Rolle, nicht für die Werkzeugherstellung. In den Städten gab es bis zu 75 m hohe Stufenpyramiden, Maya-Akropolis, Paläste, Observatorien und Ballspielplätze. Geografie: Das ausgedehnte historische Siedlungsgebiet der Maya umfasste ungefähr 350.000 Quadratkilometer. Im Norden des damaligen Maya-Landes ragt die Halbinsel Yucatán weit in die Karibik hinaus. Die Niederschlagsmenge in diesem Gebiet war stets extrem gering, dazu ungleich verteilt, die Region war daher weitestgehend versteppt und mit Dornbüschen bewachsen. Im südlichen Tiefland herrschte eine Savannenlandschaft vor, deren Bodenhöhe kaum einmal über 200 Metern liegt. Da die Gegend schon immer tektonisch sehr aktiv war, ist ihr Boden mit vielen Mineralien angereichert, wodurch sie für den Ackerbau sehr attraktiv wurde. Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, in Guatemala und in Belize ist im Tiefland das Klima tropisch, ausgedehnte Dschungelwälder prägen hier das Landschaftsbild. Entlang der Pazifikküste von Guatemala und Chiapas erstreckt sich das Hochland mit durchgehend mildem Klima, die Wälder sind von Nadelbäumen geprägt. Im Hochland gibt es zahlreiche Vulkane, von denen die meisten als geologisch aktiv gelten. Geschichte: Frühe Präklassik, ca. 3000 bis 900 vor Christus. In der frühen Vorklassik kommt es am Ende der archaischen Periode zu ersten dauerhaften Siedlungen und zur Entwicklung der Landwirtschaft. Erste den Maya zugerechnete archäologische Funde aus Coelho, Belize, werden auf etwa 2000 vor Christus datiert. Von diesem Ort soll eine Aufspaltung und Migration nach Norden, Golf von Mexiko, stattgefunden haben. Vor oder um 1500 vor Christus wurde La Manai, Belize, gegründet, das etwa 3000 Jahre permanent bewohnt wurde, damit zu den am längsten besiedelten Städten der Maya gehört. Um ca. 1100 vor Christus wurden Jäger in Copan, Honduras, ansässig. Circa 1200 vor Christus entstand Quellpech, Belize, und blieb bis ca. 900 n. Christus bewohnt. 2017 wurden als älteste bisher bekannte Monumentalbauten der Maya rechteckige aus Erde aufgeschüttete Plateaus in El Guada Phoenix gefunden, die Ähnlichkeiten mit Bauten der älteren Kultur der Olmeken haben. Die größte Plattform hat eine Länge von 1400 m und eine Breite von 400 m und ihr Bau wird auf die Zeit von spätestens 1000 bis 800 vor Christus datiert. Schon davor wurden in Saibal ähnliche Anlagen der Maya gefunden, die um 950 vor Christus entstanden. Mittlere Präklassik, ca. 900 bis 400 vor Christus. In der mittleren Vorklassik kommt es zur durchgehenden Besiedlung im gesamten Maya-Gebiet und zur Entwicklung von Handel zwischen den Städten. Etwa im 7. Jahrhundert vor Christus finden sich die ersten Siedlungsspuren im Gebiet von Tikal in Guatemala. Am Golf von Mexiko lassen sich etwa 500 vor Christus erstmals Siedlungsbauten und steinerne Tempel nachweisen. Zu den ersten großen Städten der Maya gehören El Mirador mit der höchsten bekannten Maya-Pyramide, 72 m, und Nakba im heutigen Guatemala, von denen letztere ihre Glanzzeit zwischen 800 und 400 vor Christus hatte. Späte Präklassik, ca. 400 vor Christus 250 n. Christus. In der späten Vorklassik entstehen durch starkes Bevölkerungswachstum große Maya-Zentren, und es kommt zur Bildung von Herrscheliten. Die Verwendung von Kalkstuck für Straßen auf Dämmen und für monumentale architektonische Zierelemente, zum Beispiel an Treppen und so weiter, siehe zum Beispiel das Kapitel Stuck, das künstlerische Medium der späten Präklassik, bildet ein wesentliches Element der architektonischen Entwicklung der späten Präklassik. Frühe Klassik, ca. 250 bis 600 nach Christus. In Tikal findet sich die erste datierte Maya-Stele von 292 n. Christus. Im Jahr 562 kommt es zu einem großen Krieg zwischen Calakmul und Tikal. Chichen Itza wurde um das Jahr 650 gegründet. Späte Klassik, ca. 600 bis 900 nach Christus. Die klassische Maya-Zivilisation umfasste eine Reihe von Stadtstaaten, die jeweils einen eigenen Herrscher und ihm untergebene Verwalter hatten. Mit der Ausbreitung über die ganze Halbinsel Yucatán erreichte die Hochkultur der Maya ihre Blütezeit. Zu dieser Zeit wurden auch Umal und Coba gegründet. Weitere wichtige Städte waren Tikal, Calakmul, Bonampak und Quirigua. Viele Städte waren durch Dammstraßen miteinander verbunden. Die Städte hatten teilweise mehr als 10.000 Einwohner und waren damit größer als die größten Städte des damaligen Mitteleuropa. Die Bevölkerung der Maya-Zivilisation zu ihrer Blütezeit wird auf bis zu 10 Millionen Einwohner geschätzt. Zu den Maya-Zentren der Klassik gehören unter anderem Bonampak, Calakmul, Karakol, Xunantunich, Lubaantum, Copan, Dos Pilas, Nacum, Nareñoy, Panque, Piedras Negras, Rio Azul, Tikal, Yaikchilan oder Yaika. Funde aus der Spätklassik wie auch der Zeit seit der späten Präklassik wurden in der Höhle Actum Tunichilmugnal in Belize gemacht, in der neben Skelettresten auch Keramiken und Steinzeug gefunden wurden. Der Kollaps der Maya-Zentren im zentralen Tiefland. Bereits im 9. Jahrhundert kommt es zur Aufgabe einzelner Maya-Zentren im südlichen Tiefland und in der Folgezeit zu einem rapiden Bevölkerungsverlust in der gesamten Zentralregion Yucatáns. Zahlreiche Städte werden verlassen, die Bewässerungssysteme verfallen. Nach der Mitte des 10. Jahrhunderts werden im gesamten Tiefland keine monumentalen Steinstelen mehr errichtet. Der Zusammenbruch der Maya-Gesellschaft ist Gegenstand einer breiten und lang anhaltenden Forschungsdiskussion. Dabei lassen sich zwei Hauptansätze unterscheiden, ökologische und nicht ökologische Erklärungsmodelle. Die nicht ökologischen Erklärungsmodelle umfassen Erklärungsansätze der unterschiedlichsten Art, wie Invasionen, Katastrophen und Epidemien. Archäologische Belege für das Eindringen der Tolteken in Nord-Yucatán scheinen die Invasionshypothese zu stützen. Die Mehrzahl der Maya-Forscher bezweifelt jedoch, dass eine Eroberung als Hauptgrund für den flächendeckenden gesellschaftlichen Zusammenbruch im Tiefland in Frage kommt. Als ein weiterer Grund für den Zusammenbruch der klassischen Maya-Gesellschaft im zentralen Tiefland wird das Ende der Metropole Teotihuacan in Zentralmexiko diskutiert, welches angeblich ein außerordentliches Machtvakuum hinterließ, das sich bis nach Yucatán hin auswirkte und von den rivalierenden Stadtstaaten der Maya nicht ausgefüllt werden konnte. Dagegen spricht jedoch, dass der Untergang Teotihuacans mittlerweile eher in das 6-7 Jahrhundert datiert wird, also noch vor der kulturellen und machtpolitischen Hochbleilüte der klassischen Maya im 8. Jahrhundert stattgefunden hat. Wahrscheinlich lässt sich mit dem Niedergang der zentralmexikanischen Metropole eher die Schwächephase in der Geschichte Tikals erklären, nicht jedoch der Kollaps der Maya im 9. Jahrhundert. Die ökologischen Erklärungsmodelle konzentrieren sich auf das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Während der späten klassischen Periode scheint sich dieses Verhältnis deutlich verschlechtert zu haben. Einer stark gewachsenen Bevölkerung stand eine begrenzte Ackerbaufläche mit zum Teil nur geringwertigen Böden gegenüber, die trotz Bewässerung offenbar hauptsächlich im traditionellen und flächenintensiven Milpa-System bearbeitet wurde. Aufgrund dieser Beobachtungen formulierte Orator Fuller Cook im Jahr 1921 seine Hypothese der Bodenverarmung. Die Vermutung, dass Klimaschwankungen und insbesondere Dürren für den Untergang der Hochkultur verantwortlich gewesen seien, hat durch den Nachweis verminderter Niederschläge im 9. und 10. Jahrhundert in Venezuela unter Leitung des Geologen Gerald Haug im Jahre 2003 Auftrieb erhalten. Computersimulationen des NASA-Forschers Benjamin Cook haben ergeben, dass die Dünen durch die starken Rottungen verstärkt wurden, man hier also wahrscheinlich von einer durch den Menschen mit beeinflussten lokalen Klimaschwankung sprechen kann. Die Wissenschaftler Martin Medina Elizalde vom UCLA Center for Scientific Research in Mexiko und Elsie Rowling von der University of Southampton in England bestätigten im Februar 2012 diese These. Wie sie im Wissenschaftsmagazin Science schrieben, fanden sie bei einem Vergleich der Niederschlagsmengen zwischen dem Jahr 800 und dem Jahr 950 heraus, dass diese um bis zu 40% zurückging, was ihrer Ansicht nach verheerende Dürren auslöste. Postklassik, ca. 900 bis 1697. Politische Gliederung Jutseans um 1500. Der Epoche der Postklassik gemein ist ein alle Lebensbereiche durchdringender Einfluss aus dem nördlicheren Mesoamerika. Wesentliche Kulturelemente der Klassik blieben jedoch erhalten. Obwohl das die Klassik bestimmende Gottkönigtum endete, war es nach wie vor der Adel, welcher an der Spitze der Gesellschaft die Geschicke der Maya bestimmte. Die Schrift war durchgängig in Gebrauch, ebenso der Kalender, wenn auch die lange Zählung nicht mehr angewandt wurde. Auch die meisten verehrten Götter waren bereits aus der Klassik bekannt. Es bildeten sich auf Yucatán und im Hochland zwei unabhängige Zentren der Maya-Kultur heraus, zwischen denen nur wenige kulturelle Wechselwirkungen bestanden, die jedoch dennoch eine sehr vergleichbare Entwicklung nahmen. Entsprechend ist das Ende der Postklassik auch differenziert festzusetzen. Während das Hochland bereits in den 1520er Jahren unterworfen wurde, konnten die Spanier auf Yucatán erst in den 1540er Jahren ihre Herrschaft tatsächlich etablieren. In Peten fand die Maya-Kultur der Postklassik erst 1697 ein jähes Ende. Nach dem Kollaps der klassischen Maya-Kultur im Tiefland hatten die Zentren im Norden Yucatáns noch einige Zeit Bestand. So hatte Umal seine kulturelle Blüte erst im 9. und 10. Jahrhundert, als etwa Copan und Panke bereits verlassen waren. Im 12. Jahrhundert scheint auch Umal verlassen worden zu sein. Spätestens ab dem 13. Jahrhundert lassen sich auf Yucatán in der Architektur, Keramik, Kultur und Religion vermehrt Toltekis-CHE-Einflüsse feststellen. Den Chilambalam zufolge wäre Chichen Itza, das zuvor die bestimmende Macht Yucatáns war, 1221 erneut verlassen worden und es beginnt eine Vorherrschaft der Kokom, die ihre Residenz Ixpa gründeten und weite Teile Yucatáns dominierten. VGL auch die sogenannte Liga von Mayapan. Erst 1441 wurde diese durch einen Aufstand, angeführt von den Xiu, die mit Umal in Verbindung gebracht werden, das auch tatsächlich auf deren nachmaligen Territorium lag, gebrochen. Der Konflikt zwischen den Xiu und Kokom als den führenden Familien blieb Yucatán erhalten, die Spanier machten sich dies zunutze. Im gleichen Zeitabschnitt wurden klassische Zentren wie Coba, Ixcaibalam oder Itzamal wieder besiedelt. In Xuch, Puuce-Region, etwa 15 Kilometer südwestlich von Umal wurde von der Klassik bis ins 16. Jahrhundert kontinuierlich Monumentalarchitektur errichtet. Auch Zibilschaltum und Lamanai sind von der Klassik bis in die frühe Kolonialzeit durchgängig bewohnt gewesen. Jedenfalls bildeten sich nach dem Fall Chichen Itzas oder spätestens dem Mayapans ca. 16 unabhängige Fürstentümer auf Yucatán heraus, die bis in die Zeit der Conquista Bestand hatten. Urbane und kulturelle Zentren der Postklassik, mit mehreren tausend Einwohnern waren vor allem die Residenz oder Hauptstädte der einzelnen Fürstentümer. Zu nennen sind auf Yucatán vor allem KNPC, Champoton, Mani, Motul, Sotuta, Tihosuko, Teco und Chakatemal. Allein im Fürstentum Ekap an der Westküste gab es zahlreiche Orte wie El Re, El Mikö, Pole, Xelh, Sama oder Muil, die sämtlich über Steinarchitektur, teilweise monumentalen Ausmaßes verfügten. San Chavesio auf Kösamel und Tiho waren zudem überregionale religiöse Zentren der Götter Neunchel und Itzamna. Auch Umal, mehr noch Chichen Itza wurden nach wie vor für kultische Handlungen aufgesucht. Die Kauvoimaya und die Itza verließen in der Postklassik im Zuge der genannten Umbrüche Yucatán und zogen nach Peten, um mit Topoxte bzw. Tayasal neue Zentren zu gründen, wovon letzteres zudem für die gesamte Maya-Kultur am längsten Bestand haben sollte. Auch in Chiapas, im Hochland des nachmaligen Guatemala und in El Salvador verlief die Entwicklung der postklassischen Maya-Kultur vergleichbar. So wurden etwa Casablanca, Tazumal und San Andrés erst um 1200 aufgegeben, ersteres jedoch weiterhin als Kultstätte besucht. Ein kultureller Einfluss aus dem nördlicheren Mesoamerika machte sich auch hier bemerkbar. So wurden beispielsweise Doppeltempel nach dem Vorbild des Templo Meir errichtet. Die Mem wählten um 1250 Zakuliru zu ihrer Hauptstadt. Im Hochland begann der Aufstieg der Kiche mit ihrer Hauptstadt Kumakariu, die vor allem durch militärische Expansion ihr Einflussgebiet stetig vergrößerten, bis sie zum Ende des 15. Jahrhunderts durch ihre Nachbarn und ehemaligen Verbündeten die Kekikel gestoppt wurden. Letztere entführten das Götterbild des Tohil in ihre Hauptstadt Iximke, infolgedessen die Kiche ihre Kriegszüge zumindest gegen die Kekikel einstellten, das Hochland jedoch weiterhin zu dominieren versuchten. Nachdem die Mexiker 1486 Xoconochco erobert hatten, wurden auch die Kiche 1510 zu drei Barzahlungen aufgefordert. Erst dadurch kehrte eine gewisse Ruhe in der Region ein. Jedoch blieb auch hier die erbitterte Feindschaft zwischen den Kiche und den Kekikel bis in die Zeit der spanischen Eroberung, Conquista, von Yucatán erhalten und katalysierte schließlich dort den Untergang der Maya-Kultur bereits in den 1520er Jahren. Spanische Conquista und Kolonialzeit, 1520 bis 1821. Melin C.H.E. und Hernán Cortés. 1511 landeten 13 spanische Schiffbrüchige auf Yucatán, wo zu diesem Zeitpunkt 16 unabhängige Fürstentümer existierten. Als der Conquistador Hernán Cortés 1519 auf Yucatán ankam, lebten nur noch zwei von ihnen. Einer der Überlebenden, Guillermo de Aguilar, zog mit Cortés weiter nach Mexiko und half ihm als Übersetzer. Der andere Überlebende, Gonzalo Guerrero, wollte weiter mit den Maya leben und kämpfte später mit ihnen gegen die Spanier. 1527 zog ein Veteran von Cortés, Truppen, Francisco de Mantejo, mit 400 Männern nach Yucatán, um es zu unterwerfen. Zuerst bekam er sogar Unterstützung von der indigenen Bevölkerung, doch als diese seine Absichten erkannte, bekämpfte sie ihn. Auch Krankheiten und Unterernährung machten den Eindringlingen zu schaffen, teilweise plünderten sie in der Folge Felder der Maya. Schließlich trat Francisco de Mantejo das Kommando an einen seiner Untergebenen, Alonso Davila, ab, der ebenfalls ein Veteran aus Cortés' Truppe war. Dieser konnte sich jedoch nicht gegen die Maya wehren und rettete sich mit den letzten Überlebenden nach Honduras. Inzwischen versuchte sein Sohn, welcher ebenfalls Francisco de Mantejo hieß, von Westen her Yucatán zu erobern. 1532 erdachte er den Plan, tief in Zentral-Yucatán eine Stadt zu errichten, den er auch mit der Stadt Ciudad Real umsetzte. Die angrenzenden Maya zogen jedoch einen Belagerungsring um die Stadt und die 200 Spanier mussten aufgrund von Nahrungsmangel fliehen. Die Nachricht von Francisco Pizarros Eroberung Tavantinsuyos und die großen Goldfunde dort ereilte die Expedition, und trotz großer Strafendrohung desertierten viele Männer nach Peru. Nun gingen die Spanier diplomatischer vor, die Provinz Mani wurde friedlich unter spanische Herrschaft gebracht, die dort herrschenden Xiu stellten sogar Hilfstruppen zur Verfügung, vermutlich um auf diese Weise Rache an den Kokon zu nehmen, die lange im Krieg mit ihnen lagen. Der Plan der Spanier war jetzt, drei Städte in Yucatán zu errichten, der ihnen auch 1544 durch die Gründung von Mérida, Valladolid und Salamanca de Bacalagraf gelang. Es wurde entschieden, dass das Land von Mexiko aus verwaltet werden sollte. Schließlich wurden Versuche unternommen, die Maya zu christianisieren, unter anderem durch den Mönch Diego de Lenda. Berühmtheit erlangte Diego de Lenda, als er mit harter Hand gegen die Maya vorgehen ließ, die sich nicht zum christlichen Glauben bekehren und anstattdessen an ihren religiösen Ritualen festhalten wollten. Dies gipfelte in einem Urteil, das am 12. Juli 1562 abgehalten wurde und bei dem de Lenda aufgrund seines religiösen Eifers vor dem Franziskanerkloster in Mani alles in Maya Geschriebene sowie die religiösen Figuren und Symbole der Maya verbrennen ließ, was zur Folge hatte, dass uns heute nur noch Teile von 4 Maya-Codices erhalten geblieben sind und noch heute einen kleinen Einblick in die Vergangenheit der Maya geben. In seinem Werk Relation de las Cosas de Yucatán schildert de Lenda die Geschehnisse von Mani. Später wurde er in Spanien dafür angeklagt, allerdings 1569 in allen Anklagepunkten freigesprochen und 1571 sogar zum Bischof von Yucatán ernannt. Am Ende der Eroberung waren die Spanier nur mehr nominell Herrscher über das Maya-Gebiet, in Wirklichkeit jedoch waren ganze Landstriche aufgrund von Kriegen und vor allem Seuchen entvölkert. Die ehemals herrschenden Fürstengeschlechter und führenden Familien der Maya blieben dennoch, nicht selten wenigstens bis ins 18. Jahrhundert in führenden Positionen der Verwaltung. Die Kupul Maya, die noch 1546 einen Aufstand gegen die Spanier begannen, nannten sich sogar die unbesiegbaren Kupul, da sie militärisch nie bezwungen wurden. 19. und 20. Jahrhundert. Ungefährer Machtbereich der zeitweise unabhängigen Maya um 1870. Ab 1847 rebellierten die Nachkommen der Maya im sogenannten Kastenkrieg gegen die Autorität des mexikanischen Staates und bauten um den 1850 errichteten Tempel des Sprechenden Kreuzes ihre Hauptstadt Juan Santa Cruz, die erst 1901 von der mexikanischen Armee erobert werden konnte. Gegenwart. Heute leben rund 6,1 Millionen Maya in Mexiko, auf Yucatan, in Chiapas und in Tabasco, sowie in Belize, in Guatemala, in Honduras und in El Salvador, wobei die ursprünglich in El Salvador lebenden Pocomam und Shorty im 20. Jahrhundert in ihrer eigenständigen Kultur und Sprache infolge staatlich gewalttätiger Unterdrückung ausgerottet wurden. Durch den guatemaltekischen Bürgerkrieg haben sich jedoch etwa 12.000 Keki in El Salvador angesiedelt. Eine noch kleinere Gruppe Keki lebt in Honduras, wie ca. 4.000 Shorty im Wesentlichen im Gebiet um Copan. In Guatemala zählen etwa 40%, ca. 5 Millionen Menschen, der Gesamtbevölkerung zu den Maya, in Belize sind es rund 10%, was etwa 35.000 Personen ausmacht, darunter Lakentonen, Keki und Mopan. In Mexiko zählen die Mayatan, etwa 800.000 Angehörige, Tzeltal, etwa 470.000 Angehörige, und Tzotzil, etwa 430.000 Angehörige, zu den größeren Maya-Völkern. Auch heute noch leben die meisten Maya vom Maisanbau. Die heutige Maya-Religion ist eine Mischung aus Christentum und alten Maya-Bräuchen. Jede Maya-Gemeinde hat ihre eigenen religiösen und weltlichen Oberhäupter. Opfergaben von Hühnern, Gewürzen oder Kerzen sind üblich. Die einzelnen Maya-Gruppen identifizieren sich über besondere Elemente ihrer traditionellen Kleidung, in der sie sich jeweils von anderen Maya-Gruppen unterscheiden und deren Ornamentik anteilig magisch-symbolische Funktion besitzen, siehe hierzu Artikel, Shamula. Als noch sehr traditionell lebende Gruppe sind die Lakenten-Maya in Chiapas bekannt. Der deutsche Schriftsteller Beethoven schreibt in einem Reisebericht von 1928, dass die meisten Lakentonen unbekleidet gewesen sind. Heute tragen nur noch wenige von ihnen die weiße Baumwollkleidung, die auch auf alten Abbildungen zu sehen ist. Und auch das Christentum hatte bei ihnen bis vor kurzem allenfalls sehr oberflächlich Einzug gehalten. Durch Tourismus und die Mission evangelikaler Gruppen ist allerdings auch die Lakantonengesellschaft dabei, sich stark zu verändern, trotz des Festhaltens an mancherlei Traditionen hält der technische und wirtschaftliche Fortschritt bei diesen Maya verstärkt Einzug. Immer mehr von ihnen tragen mittlerweile moderne Kleidung, haben Strom, Radios oder auch Fernsehen, und in den Maya-Dörfern gibt es bereits das eine oder andere Auto. Eine besondere Vorliebe haben Lakentonen für Armbanduhren entwickelt. Diese tragen sie so zahlreich wie eben möglich an ihren Unterarmen und sind immer begehrte Tauschobjekte. Manche Maya leben inzwischen auch vom Tourismus, da immer mehr Besucher die Welt der Maya und die alten Bauwerke kennenlernen wollen. Eine besondere Situation besteht bei den von den Zapatistas kontrollierten Dörfern der Maya im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, die in den letzten Jahren eine weitgehende Autonomie gewonnen haben und sich selbst verwalten. Dort leben vor allem Maya vom Stamm der Tzotzil. Die Hauptstadt dieses Stammes ist Shamula. Religion. Gott Königsstätte im Regenwald. Auffällig an den Ruinenstätten der Maya-Kultur ist das Vorherrschen religiöser Bauten. Deren ethnische Religion und ihre Funktionäre, Priester Ua, scheinen im Leben der klassischen Maya eine herausragende Rolle gespielt zu haben. In klassischer Zeit wurden die Stadtstaaten zumeist von Königen geleitet, die die höchste oder doch zumindest eine sehr wichtige religiöse Funktion innehatten. Darstellungen zeigen allerdings, dass sich gerade auch Herrscher und Führungsschicht der Maya-Gesellschaft den religiösen Ritualen unterwarfen. Zeit und Kasmös. Ähnlich anderen mesoamerikanischen Völkern glaubten die Maya an einen zyklischen Charakter der Zeit. Die Rituale und Zeremonien waren eng mit den astronomischen und irdischen Zyklen der Natur verbunden. Immer wiederkehrende Vorgänge wurden systematisch beobachtet und in verschiedenen Kalendern der Maya verzeichnet. Die Aufgabe der Maya-Priester lag darin, die Zyklen zu interpretieren, was insbesondere dadurch geschah, dass verschiedene Zyklen, Kalendermessungen, numerisch aufeinander bezogen wurden. Die Erforschung der Mythologie der Maya kann sich nur auf die Interpretation sehr weniger Quellen stützen und ist Gegenstand anhaltender wissenschaftlicher Debatten. Gesichert scheint jedoch, dass die Maya sich den Kosmos in, mindestens, drei Ebenen gegliedert vorstellten, nämlich Unterwelt, Erde und Himmel. Götter und Opfer. Zenote in Chichen Itza, neben zahlreichen Opfergaben barg man vom Grund dieses Zenotes über 50 Skelette. Die Maya-Religion war polytheistisch, wobei die Götter der Maya analog den Menschen als sterbliche, Menschen- oder tierähnliche Wesen vorgestellt wurden. Wie bei den Azteken und anderen mittelamerikanischen Religionen auch, dienten Opfer daher auch nicht allein dazu, die Götter gewogen zu machen, sondern auch, um die Götter in gewisser Weise am Leben zu erhalten. So wird die durchaus übliche Darstellungsweise in der Maya-Kunst verständlich, die uns Könige zeigt, welche einen Gott als Säugling im Arm tragen. Gleichwohl wurden die Götter zugleich als Wesen vorgestellt, die uralt sein konnten. Trotz der Vielzahl an Göttern hat die Maya-Religion eine dualistische Ausrichtung, so hat vor allem das Weltelternpaar, wie bei den meisten Feldbauern, eine wichtige Bedeutung, das aus dem alten Sonnengott und der jungen Mondgöttin gebildet wird. Das Leben wird als beschwerlicher Weg von Osten, duale Symbole, Mondaufgang, Leben, Farbe Rot, nach Westen, Sonnenuntergang, Tod, Farbe Schwarz, betrachtet. Wie bei anderen Kulturen Mittelamerikas spielt auch bei den Maya das rote, lebenserhaltende, menschliche Blut eine besondere Rolle. Hochgestellte Persönlichkeiten gewannen das Blut etwa, indem sie sich dornige Fäden durch Lippe oder Zunge zogen oder auch den Penis mit Segelstacheln anstachen. Abbildungen aus klassischer Zeit verbinden das dargestellte Blutopfer zudem oft mit der Darstellung einer sogenannten Visionsschlange. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass der Blutverlust zur religiösen Eingebung gehen führte, ist bis heute ungeklärt. Aus Sicht der Maya war das Blut Sitz der Seele und Lebenskraft, die Seele selbst stellte man sich jedoch luft- oder rauchförmig vor, Atemseele. Daher fing man das gewonnene Blut durch Papierstreifen auf, die man anschließend verbrannte. In der Religion der Maya waren Menschenopfer durchaus üblich. Die Art der rituellen Hinrichtungen reichte von Köpfen, Ertränken, zum Beispiel in Zenotes, Hängen, Steinigen, Vergiften, Verstümmeln bis hin zu lebendig begraben oder Aufschlitzen des Bauches und das Herausreißen des noch schlagenden Herzens. Letzteres ist vor allem für die Postklassik indirekt über Kultgegenstände belegbar. Geopfert wurden sowohl Kriegsgefangene als auch Mitglieder der eigenen Gruppe, auch aus der Oberschicht. Die Bedingungen, wer wann, wie und wo geopfert wurde, werden zurzeit noch erforscht. Sicher und durch Darstellungen gut belegt ist die Tötung von Kriegsgefangenen im größeren Maßstab, vielleicht aus der Oberschicht des gegnerischen Staates. Ob die Maya jedoch wie die Azteken Kriege nur zur Gewinnung von möglichen Menschenopfern geführt haben oder die Könige mit der Opferung ihrer Gegner nur ihre Macht vor den Menschen und ihre Pietät vor den Göttern belegen wollten, ist noch unklar. Zwar war die Maya-Kultur sehr kriegerisch, doch ist es unwahrscheinlich, dass die Maya im Umfang der Menschenopferung auch nur annähernd den Azteken gleichkamen. Das frühere Bild jedoch, dass sich die Maya im Gegensatz zu den Azteken durch Friedlichkeit und nur sehr seltene Opferungen auszeichneten, wurde durch neuere Forschungsergebnisse, insbesondere seit die Schrift 1973 teilweise entziffert wurde, deutlich relativiert. Der Unterschied in der Wahrnehmung von Azteken und Maya hat historische Ursachen. Als die Spanier in Mittelamerika eintrafen, wurden sie noch Augenzeugen der aztekischen Religionsausübung, während die klassische Maya-Kultur längst untergegangen war. In den postklassischen Städten im Norden Yucatans hatte sich die Kultur hingegen deutlich verändert. So lässt sich zum Beispiel an den Bauten der heutigen Ruinenstädte aus der Zeit der spanischen Eroberung gut ablesen, dass die Religion offensichtlich nicht mehr die herausragende Rolle spielte wie in der Zeit der Klassik. Viele herausragende kulturelle Leistungen der Maya sind eng mit ihrer Religion verbunden, hierzu zählen Kalenderwesen, Schrift- und Bauwesen. Architektur. Maya-Hütten. Ausgangspunkt für die spätere Entwicklung ist die sogenannte Maya-Hütte, ein zum Schutz vor eindringendem Wasser und am Boden lebenden Tieren meist geringfügig erhöht stehender Bau aus ca. 2 m langen Ästen, die mit Hilfe von dünnen Zweigen oder Pflanzenfasern zusammengebunden waren. Dies erfolgte meist auf drei Ebenen, unten, in der Mitte und oben. Die etwa 3 m breiten Schmalseiten der insgesamt ca. 8 bis 10 m langen Hütten waren abgerundet, es gab also keinen Giebel. Die Dächer waren mit Schilf oder Maisstroh gedeckt. Die Hütten hatten nur eine Tür und keine Fenster. Im Innern dienten Querhölzer zur Stabilisierung der Außenwände und zum Befestigen von Körben oder Tüchern mit Nahrungsmitteln etc. Die noch heute in nahezu unveränderter Art gebauten Hütten sind in vielfältiger Weise an den Außenwänden der späteren Steinbauten abgebildet worden. Steinarchitektur. Viele Bauwerke der Maya haben den Kollaps ihrer Kultur als Ruinen überdauert und zählen zu den reichhaltigsten Zeugnissen der präkolumbischen Völker Amerikas. Die heute sichtbaren Überreste bestehen ausschließlich aus Steingebäuden, Bauwerke aus Holz oder Lehm sind aufgrund der Witterung Mittelamerikas im Laufe der Jahrhunderte verrottet und allenfalls als Fundamentspuren erhalten. Von den Bauten der Maya haben sich vor allem zwei unterschiedliche Grundtypen erhalten, die in vertikaler Ausrichtung errichteten Tempelpyramiden und die in vorwiegend horizontaler Ausrichtung erbauten Palastanlagen, beiden Typen gemeinsam ist das Fehlen von Giebelfronten. Die Pyramidenbauten dienten, anders als die Pyramiden der Ägypter, nur selten als Grabmäler, sondern fanden vor allem als Unterbau von Opferstätten eine kultische Verwendung. Auf ihrer Spitze befand sich in der Regel ein Tempel, auf dem die Opferzeremonien durchgeführt wurden. Die genaue Verwendung der sogenannten Paläste ist dagegen unklarer und nicht vollständig erforscht. Ob sie dem Star-Tadel oder der religiösen Kaste als Wohnstätten oder den Pyramiden gleich zu rituellen Zwecken dienten, ist nicht gesichert. Neben den Palästen und Pyramiden gab es Mischformen aus beiden Gebäudetypen, zu den weiteren bedeutenden Bauwerken gehören unter anderem Triumphbögen, die manchmal den Beginn oder das Ende einer Prozessionsstraße, Sakbe, markierten, sowie die steinernen Einfassungen der Ballspielfelder und die Observatorien. Die Maya erfanden eine Form des Betons und entwickelten einen Schalenbau, in dem doppelte Mauern aus behauenem Stein ausgegossen und verfüllt wurden. Als Baustoff diente vor allem gestampfte Erde, der reichlich vorhandene Naturstein und auch eine Form von Stuck. Der für den Maya-Beton und Stuck notwendige Kalk wurde in einfachen Schichtöfen gebrannt. Kennzeichnend für die Maya-Architektur ist das völlige Fehlen von Rundbögen und echten Gewölben. Diese waren den Maya unbekannt und der Stil ihrer Baukunst ist somit sehr von horizontalen, vertikalen und gewinkelten Linien geprägt. Aus der Verwendung von Krackgewölben ergab sich, dass Innenräume nicht besonders weit überspannt werden konnten und somit relativ klein und eng ihren Hütten gleich blieben. Anstelle weniger großer Räume entwickelten die Maya stattdessen häufig eine Reihenfolge zahlreicher kleinerer Räume, die zu sogenannten Kammerpalästen mit ornamentalen Grundriss führten. Da die Maya zudem so gut wie keine Fenster nutzten und Licht lediglich durch die Türöffnungen einfiel, entwickelten sie keine bedeutende Innenarchitektur. Ihre Bauten waren vor allem auf die Außenwirkung konzipiert und die vorwiegend liturgischen Zwecken dienenden Räume waren allenfalls mit Wandbehängen geschmückt, selten wurden auch Spuren von Malereien gefunden. Ein weiteres Merkmal der Maya-Architektur ist, dass ältere oder zu klein gewordene Bauten in der Regel nicht abgerissen, sondern bei Bedarf vergrößert und überbaut wurden. So sind im Inneren der Baumasse von vielen Tempeln und Pyramiden ihre Vorgängerbauten verborgen. Dies gibt der heutigen Wissenschaft die Möglichkeit, die bautechnische Entwicklung der Maya zu entschlüsseln. Stilistisch wiederkehrende Formen sind die mächtigen verzierten Dachgesimse, welche mit ihrem Eigengewicht die Krackgewölbe hielten oder die von den Spaniern sogenannten Kisteria, Hahnenkämme, Aufbauten aus komplizierten Steinornamenten zur Bekrönung der Dächer. Vielerorts wurden die Fassaden der Gebäude mit Masken und Tiermotiven dekoriert. Die Maya entwickelten in verschiedenen Regionen des von ihnen bewohnten Gebiets unterschiedliche Baustile und nahmen auch stilistische Einflüsse benachbarter Völker wie den Tolteken auf. Bemerkenswert ist, dass den Maya, ebenso wie den übrigen Völkern Amerikas, mit Ausnahme der Inkas, die in geringem Umfang Lamas nutzten, keine Lasttiere zur Verfügung standen, und dass das Rad, obwohl prinzipiell bekannt, als mechanisches Hilfsmittel nicht verwendet wurde. Die großen Mengen Baumaterial wurden daher ausschließlich durch Menschenkraft bewegt. Politische und gesellschaftliche Situation. Die Maya waren vor allem außenpolitisch stark engagiert. Dies war unter anderem dadurch begründet, dass die einzelnen Stadtstaaten ständig untereinander rivalisierten und gleichzeitig die Handelswege zur Versorgung mit Ferngütern kontrollieren mussten. Die politischen Strukturen waren je nach Region, Zeitraum, Einzelvolk und auch nach Stadt unterschiedlich. Neben erblichen Königtümern unter der Herrschaft eines Aya, auch weibliche Herrscherinnen sind überliefert, treten oligarchisch-che und aristokratische Herrschaftsformen auf. Bei den Quiche gab es verschiedene Adelsfamilien, die unterschiedliche Aufgaben im Staat wahrnahmen. In der Postklassik Nordi-Uzeans scheint es Städtebünde und kollektive Adelsherrschaften, Liga von Maiapan, gegeben zu haben, die in manchem an die antiken Handelsrepubliken Griechenlands erinnern. Auch demokratische Strukturen sind zumindest auf der unteren gesellschaftlichen Ebene zu beobachten, die noch heute existierende Tradition, alle 3 Jahre einen neuen Bürgermeister, den Maya-Bürgermeister, zu wählen, scheint bereits lange zu existieren. Kriegswesen. Die Maya führten häufig untereinander Kriege. Eine Reihe von Historikern sehen darin sogar einen der Hauptfaktoren beim Untergang der klassischen Maya-Kultur. Diese These ist jedoch insofern fragwürdig, und wohl zum Teil auch ein Erbe einer pazifistischen Ideologie, als bei den klassischen Maya die Bedeutung des Krieges und die kulturelle Blüte offenbar jahrhundertelang Hand in Hand gegangen waren. Beispielsweise kann auch in der klassischen griechischen Kultur die Bedeutung des Krieges kaum überschätzt werden. Allerdings kann eine solche Kriegstradition verheerend wirken, wenn sich die übrigen Bedingungen, Klima, aber auch die Entstehung eines übermächtigen Gegners, ändern. Unter diesen Umständen können ständig ausgeübte Kriege, zwischen im Prinzip weitgehend gleichen Gegnern, den Niedergang aller drastisch beschleunigen. Tatsächlich finden sich eine Reihe von Indizien dafür, dass es in der Zeit des Niedergangs der klassischen Zentren vermehrt zu Kriegshandlungen kam. Kriegsfunktionen. Die Kriegsausübung hatte bei den Maya vielfältige Funktionen. Sie diente politischen, wirtschaftlichen und auch religiösen Zwecken, häufiges Ziel war die dynastische Kontrolle über konkurrierende Stadtstaaten, das heißt der Krieg wurde geführt, um eine feindliche Dynastie durch abhängige Herrscher zu ersetzen. In politischer Hinsicht ebenfalls wichtig war die Reputation, die siegreiche Herrscher und teilnehmende Adlige im Krieg gewinnen konnten. In wirtschaftlicher Hinsicht war die Kontrolle des Fernhandels sowie die Einwerbung von Tributen wichtig, daneben wurden wohl auch einige Einwohner besiegter Städte versklavt. In religiöser Hinsicht konnten durch den Krieg Menschenopfer für religiöse Zeremonien gewonnen werden, ob letzteres jedoch ein eigentliches Kriegsziel oder vielmehr ein willkommener Effekt eines Krieges war, ist bisher noch nicht endgültig geklärt. Bemerkenswerterweise wurde Krieg in aller Regel in klassischer Zeit nicht geführt, um eine gegnerische Stadt zu zerstören oder um ein gegnerisches Territorium dem eigenen Territorium einzuverleiben. Stattdessen wurde eine besiegte Stadt und ihr Gebiet über Tribute und ergebene und/oder verwandte Herrscher abhängig gemacht. Folgerichtigerweise kam es in klassischer Zeit auch nicht zur Ausbildung von territorial bestimmten größeren Königreichen. Vielmehr begnügten sich mächtige Herrscher mit dem Titel eines Oberkönigs und abhängigen Königen, die auf ihren Herrscherstelen den Hinweis verewigten König W von Y wurde eingesetzt durch König X von Z. Ein entscheidender Nachteil des auf persönliche Abhängigkeit zielenden Herrschaftssystems der Maya war freilich, dass die Bindungen zwischen den Städten äußerst fragil waren und so regelmäßig Grund für neue Kriege bestand. Bewaffnung. Die Maya-Krieger benutzten Speerschleudern, Atlatlich, Blasrohre sowie mit Obsidianklingen ausgestattete Schlagwaffen wie Keulen, Speere, Äxte und Messer. Ebenfalls verwendet wurden Pfeil und Bogen. Diese scheinen jedoch in klassischer Zeit keine große Rolle gespielt zu haben, während Abbildungen aus der Zeit der spanischen Eroberung zahlreiche Kämpfe zeigen, in denen Pfeil und Bogen von, den allerdings hier verschanzten, Maya-Kriegern verwendet werden. Während Helme anscheinend wenig benutzt wurden, gebrauchten die Maya aber Schilde aus Holz und Tierhaut und auch aus gewebten Matten. Formen des Kriegswesens. Über die Formen der Kriegsausübung bei den klassischen Maya ist man auf Mutmaßungen angewiesen. Spanische Darstellungen aus der Zeit der Eroberung zeigen uns zumeist einfach gekleidete Kämpfer im weißen Baumwollkostüm und mit dem typischen Rundschild, während ältere Darstellungen aus klassischer Zeit wie die Wandgemälde von Bonampak auch äußerst aufwendig kostümierte Krieger darstellen. Die aufwendige Kriegstracht wahrscheinlich militärischen Führern und Spezialisten vorbehalten und vorausgesetzt, sie diente nicht nur der Siegesdarstellung nach dem Kampf, sondern kam wie bei den späteren Azteken auch zum Einsatz, kann man sich am besten veranschaulichen, wenn man sich traditionelle südamerikanische Karnevalskostüme vorstellt. Der Umstand, dass es sicher schwierig war, in solcher Kostümierung zu kämpfen, zeigt schon, dass Form und Funktion des Kampfes bei den Maya zum Teil offenbar anders waren als bei vergleichbaren Völkern, vor allem außerhalb Mittelamerikas. Bei den Maya scheint es keine Soldaten, bezahlte Berufskrieger, also kein stehendes Heer im eigentlichen Sinn gegeben zu haben, wahrscheinlich wurden im Kriegsfall der Adel, als militärische Führer mit den ihnen unterstehenden, kurzfristig ausgehobenen Bauern UA ergänzt. Dieses Rekrutierungsverfahren erlaubte es in Zeiten geringer bäuerlicher Arbeitslast, auch sehr große Kampfverbände zusammenzustellen. Da nicht wenige Siege über Könige und ganze Städte überliefert sind, muss die militärische Mobilisierung von Zeit zu Zeit beträchtlich gewesen sein. Andererseits sind die erhaltenen Verteidigungsanlagen, Systeme aus Gräben und Palisaden, der Stadtstaaten bei weitem nicht so ausgebaut, wie man es von anderen Kulturen kennt. In der Zeit der Postklassik hingegen kommt es auch zur Anlage regelrechter Befestigungen. Besonders im südlichen Hochland, das dem Druck der Azteken ausgesetzt war, werden nun Siedlungen vermehrt auf Bergen angelegt und durch massive Steinbauten geschützt. Krieg wurde offenbar nicht in Formation geführt, sondern es wurde anscheinend, wie weit die spanischen Überlieferungen auch für die klassische Zeit gelten, bleibt zu hinterfragen, ohne ersichtliche Taktik aufeinander gestürmt, um sich gegenseitig zu töten. Dieses Kampfprinzip setzt auf Geschwindigkeit, wer alleine überleben wollte, musste schneller und stärker als sein Gegner sein. Am Ende jeden Krieges, die offenbar fast immer für die Gegner verlustreich waren, wurden die Köpfe der toten Besiegten als Trophäen aufgespießt. Auch überfallartige Kriege wurden anscheinend in der Zeit der Klassik ausgetragen. Dabei entführte man zuerst den feindlichen König und opferte diesen, um im Anschluss die völlig verwirrten Bewohner seines Reichs zu attackieren.